Vielen Dank, Bruder Neumann, dass du bereit bist, nochmal das zweite Mal noch am heutigen Tag deinen Vortrag zu halten. Er trägt das Thema: Vertiefe dein Verhältnis zu Gott. Bitte, Bruder Neumann.
Ja, ich würde euch ganz gern erstmal ein kleines Gedicht vorlesen. Die alte Freundschaft, die nach Jahren erblüht ist wie ein neuer Baum, zeigt, dass es richtige Freunde waren, auch wenn es Jahre hat gebraucht. Mit diesen Freunden ist gefunden die Freundschaft, die ein Leben lang, die helfen auch in schweren Stunden, wenn einen ums Leben ist ganz bang. Auf diese Freundschaft kann man bauen, denn diese Freunde sind gezählt und diese Freundschaft zeigt nach Jahren, dass damals hat man gut gewählt. Ja, das ist jetzt kein berühmter Autor, der das geschrieben hat. Das ist mehr so aus einem privaten Bereich. Aber es zeigt ganz deutlich, gute Freunde sind wirklich schwer zu finden. Und sie sind auch rar. Aber natürlich ist es so, selbst wenn du jetzt ganz, ganz viele Leute kennst, und in unseren Reihen ist es ja gar nicht so unüblich, dass man sehr viele Personen kennt, aufgrund unserer großen Gesellschaft, in der wir ja leben. Wie viele davon sind denn jetzt echte Freunde? Also wenn du so anfängst zu zählen, vielleicht kommst du auf eine Handvoll, das wäre schon schön. Vielleicht sind es auch mehr wie eine Handvoll, aber in der Regel sind es nicht ganz so viele. Aber egal jetzt, wie viele richtig gute Freunde du jetzt hast, eine Freundschaft ist auf jeden Fall besonders wichtig und das ist natürlich unsere Freundschaft zu Jehova Gott. Ja, jetzt denkst du vielleicht, naja, Jehova, der allmächtige Souverän im Universum, das soll mein Freund sein? Ist denn das überhaupt möglich, ein Freund von Jehova zu sein? Die Bibel sagt selbst im Psalm 145, Vers 3, Jehova ist groß und sehr zu preisen und seine Größe ist unerforschlich. Also das hört sich so an, als wenn man den gar nicht erreichen kann, diese unermessliche Größe, dieses Unerforschliche. Wie kann ich denn da ein Freund von Jehova werden? Naja, zumindest sollte es kein Hinderungsgrund für uns sein, uns Jehova zu nähern und diese Freundschaft zu ihm zu suchen. Und das ist auch genau das Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen möchten, wie wir unser Verhältnis zu diesem großen Gott Jehova vertiefen können. Wir wollen mal Jehova selbst sprechen lassen, wie er das sieht, in 2. Korinther Kapitel 6, Vers 18. Und ich lade euch recht herzlich ein, das mit mir gemeinsam aufzuschlagen, 2. Korinther Kapitel 6 und dort in Vers 18. Dort können wir lesen, und ich werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht Jehova der Allmächtige. Jehova will unser Vater sein. Naja, ein Vater, das ist jemand, der sich kümmert, der sich um uns sorgt, der sich um alles das kümmert, was uns so angeht. Und das möchte Jehova für uns sein, das ist sein Wille. Niemand zwingt ihn dazu, unser Vater zu sein oder unser Freund zu sein. Und doch er lädt er uns sozusagen ein, sein Freund und seine Söhne und Töchter zu werden. Ja, wie können wir das denn beweisen, dass das auch wirklich so ist, dass diese Einladung an uns ergeht? Nun, Jehova selbst hat den ersten Schritt getan und ist auf uns zugekommen und bietet uns diese Freundschaft sozusagen an. Er hat auch die Voraussetzungen erschaffen, dass es überhaupt möglich ist, ihm nahe zu sein. Das möchten wir uns mal anschauen in 1. Mose Kapitel 1. 1. Mose Kapitel 1 im Vers 27. 1. Mose 1, Vers 27, ganz berühmter Vers. Und Gott ging daran, den Menschen in seinem Bilde zu erschaffen. Im Bilde Gottes erschuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie. Also Jehova hat den Menschen in seinem Bilde erschaffen. Wir, die wir jetzt schon lange die Bibel studieren, wissen natürlich, dass damit nicht gemeint ist, dass wir so aussehen wie Jehova Gott oder dass wir die Gestalt von Jehova Gott haben, sondern dass wir die Möglichkeit haben, seine Eigenschaften an den Tag zu legen. Dass wir so empfinden können, wie Jehova das kann. Dass wir dieselben Eigenschaften, dieselben Gefühle und das in unserem Leben auch wirklich anwenden und begreifen können. Und damit hat er sozusagen die Grundlage gelegt, dass wir uns ihm nahe fühlen können. Wir wissen genau, wenn wir über die Eigenschaft Liebe oder das Gefühl Liebe reden, wie das gemeint ist. Wir können das verstehen. Und dadurch können wir auch Jehova Gott verstehen. Und das ist sozusagen die Voraussetzung, die er geschaffen hat, die gemeinsame Grundlage. Daher sollten wir uns jetzt die Frage stellen, also wie können wir jetzt zu Jehova ein Verhältnis aufbauen und vertiefen? Eine ganz grundlegende Voraussetzung muss sein, dass wir uns das auch von uns wünschen, dass wir dieses Verhältnis auch wirklich möchten und dann natürlich auch gemäß diesem Wunsch zu leben. Das ist sozusagen der wichtigste Punkt, denn wenn wir das selber gar nicht wollen, ja, dann sind alle anderen Punkte hinfällig geworden. Wir selbst müssen den Wunsch haben, ein tiefes Verhältnis zu Jehova aufzubauen. Und es gibt zwei Punkte, die wir besonders darunter berücksichtigen müssen, wenn wir über dieses Thema sprechen, unser Verhältnis zu Jehova zu vertiefen. Das ist einmal das Gewissen. Damit möchten wir uns recht ausführlich beschäftigen mit diesem Thema. Und der zweite Punkt, womit wir uns auch recht ausführlich beschäftigen möchten, das ist die christliche Reife. Das sind die beiden Punkte, die wir heute besprechen möchten, die maßgeblich dazu beitragen können, dass wir unser Verhältnis zu Jehova Gott vertiefen können. Fangen wir mal so ein bisschen mit dem Gewissen an. Ich habe hier so einen ganz netten Spruch zum Thema Gewissen. Das Gewissen ist eine Schwiegermutter, deren Besuch nie endet. Ja, einige Schwiegermütter hier scheinbar. Ja, gemäß der Bibel ist das Gewissen die Fähigkeit, dass wir unsere eigene Handlungsweise beurteilen können. Dass wir beurteilen können, ist das, was ich gerade tue, richtig oder ist es falsch? Das ist das Gewissen, was wir haben. Das Gewissen kann sich auf zwei verschiedene Arten melden. Entweder sind wir im Begriff, etwas zu tun und das Gewissen meldet uns an, ah, Moment, wenn du das jetzt tust, das ist falsch. Ich sage dir jetzt schon, du wirst dich danach schlecht fühlen. Das wird nicht gut sein für dein Verhältnis zu Jehova Gott. Das wäre der Idealfall, wenn das Gewissen uns immer im Vorfeld schon warnt und wir vor Fehlern bewahrt werden. Aber der andere Fall ist, kommt auch relativ häufig vor, dass wir im Nachhinein vom Gewissen hören. Nachdem wir etwas Falsches getan haben, meldet sich das Gewissen an und zeigt uns auf, dass wir gerade eben etwas Falsches getan haben. Nun, das Gewissen, das können wir nicht einfach abstellen, so nach dem Motto, also ich schalte jetzt mal das Gewissen aus und dann habe ich auch keine Gefühle mehr in der Hinsicht und dann kann mir das alles egal sein. Genauso wenig, wie du deine Schwiegermutter nicht einfach vor die Tür stellen kannst. Also du könntest schon, aber naja. Wir wollen mal zum Thema Gewissen uns anhand der Bibel anschauen, wie wir das mit dem Gewissen besser verstehen können in Römer Kapitel 2, die Verse 14 und 15. Das wollen wir uns mal gemeinsam anschauen. Römer Kapitel 2, die Verse 14 und 15. Römer Kapitel 2, die Verse 14 und 15, dort heißt es: Denn wenn immer Menschen von den Nationen, die ohne Gesetz sind, von Natur aus die Dinge des Gesetzes tun, so sind diese Menschen, obwohl sie ohne Gesetz sind, sich selbst ein Gesetz. Sie zeigen ja, dass ihnen der Inhalt des Gesetzes ins Herz geschrieben ist, wobei ihr Gewissen mitzeugt und sie inmitten ihrer eigenen Gedanken angeklagt oder auch entschuldigt werden. Von Natur aus, das ist der Gedanke, um den es hier geht, haben wir dieses Gewissen in unsere Wiege gelegt bekommen. Wir haben dieses Gewissen von Jehova geschenkt bekommen. Es ist einfach da. Wir mussten es nicht bestellen, wir mussten es uns auch nicht aneignen. Wir haben dieses Gewissen. Das kann man immer schön beobachten bei kleinen Kindern, die ja vielleicht noch nicht so ganz wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Manchmal haben sie ein schlechtes Gewissen und wissen auch, dass sie was Falsches gemacht haben, obwohl sie das gar nicht so richtig beurteilen können. Also von Natur aus haben wir dieses Gewissen in uns. Jetzt könnten wir ja sagen, na gut, Jehova hat uns das Gewissen gegeben, dann scheint das ja auch der Gradmesser zu sein, den er mir vorgibt, also handle ich immer so, wie das Gewissen mir das sagt. Und dann tue ich auch genau das Richtige, was Jehova von mir verlangt. Aber das wäre falsch, denn unser Gewissen ist zwar da, aber es ist auch beeinflussbar. Wir können es manipulieren und sowohl zum Positiven als auch zum Negativen. Wenn wir uns das mal so mit einem Kompass veranschaulichen würden, ein Kompass zeigt automatisch immer nach Norden, zeigt uns immer die richtige Richtung, Aber wenn wir jetzt einen Magnet nehmen und den so an den Kompass heranhalten, dann manipulieren wir diese Richtung. Wir geben eine andere Richtung vor. Und genau so ist das mit unserem Gewissen zu verstehen. Wir können auf unser Gewissen zwar hören und sollten wir auch, aber das Gewissen kann uns auch entschuldigen. Das stand hier auch gerade eben. Das Gewissen könnte uns beruhigen, so nach dem Motto, na so schlimm war das jetzt auch nicht. Sei gütig zu dir selbst. Das ist eine gewisse Gefahr, die wir mit dem Gewissen, wo wir uns bewusst sein müssen, dass das Gewissen halt arg fehlgehen kann. Jehova ermuntert uns daher, dass wir stets auf unser Gewissen achten und dass wir unser Gewissen schulen, um nicht auf so eine Falle hereinzufallen. Wie können wir dieses Gewissen richtig gebrauchen? Am besten ist es natürlich, indem wir es nicht stumm schalten oder versuchen zu ignorieren, sondern indem wir auf das Gewissen hören und mit dem Gewissen gemeinsam leben sozusagen, mit dem Gewissen Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, wenn wir in einer unbeobachteten Situation sind, wo jetzt niemand groß uns weiter sieht, dann könnte das Gewissen der Einzige sein oder das Einzige sein, was uns vor einer schlechten Tat bewahrt. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt. Ich denke, auch bei dem Gewissen ist es auch so, bei biblischen Grundsätzen ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es gibt ja in der Bibel eindeutige Gebote, da wissen wir, das dürfen wir nicht. Ne? Wir dürfen nicht morden, wir dürfen nicht stehlen, das wissen wir, das ist ein Gebot, das steht für uns fest. Aber wie sieht es mit einem biblischen Grundsatz aus? Ja, da sieht die Sache ganz anders aus, denn da können wir uns so entscheiden oder auch so. Es gibt immer mehrere Richtungen und wir selbst müssen mit unserem Gewissen gemeinsam entscheiden, was wir tun und was wir nicht tun. Daher sollten wir biblische Grundsätze nicht als eine Notwendigkeit oder als ein notwendiges Übel betrachten, sondern ganz im Gegenteil. Wir können diese biblischen Grundsätze benutzen, um unser Gewissen zu schärfen, um unser Gewissen zu schulen. Denn wenn wir in den Punkten der biblischen Grundsätze mit unserem Gewissen richtig entscheiden, wird es zum Positiven beeinflusst und nicht zum Negativen. Und dann ist es auch so, dass wir mal in einer unbeobachteten Situation von unserem Gewissen gewarnt werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel an den Grundsatz denken, nicht die Welt lieben. Ja, es hat einen Grundsatz. Da steht jetzt nicht wirklich so da, was jetzt dahinter ist. Ne? Aber wenn wir gemeinsam mit dem Gewissen abwägen, bevor wir etwas entscheiden, dann kann uns das helfen, dass wir diesen Grundsatz richtig ausleben oder dem Frieden nachjagen, die Heiligkeit des Lebens achten. Also wir merken schon, diese biblischen Grundsätze erfordern etwas mehr als einfach nur blinden Gehorsam, so nach dem Motto, so wird das jetzt gemacht und so mache ich das auch. Da müssen wir schon etwas mehr hinterher sein. Wir müssen viele Faktoren berücksichtigen. Zum Beispiel müssen wir unsere Erkenntnis, die wir in uns aufgenommen haben, dort mit einfließen lassen. Und auch das Verständnis von biblischen Grundsätzen muss eine Rolle spielen. Unterscheidungsvermögen ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich Weisheit. Wir sind natürlich nicht ganz alleine gelassen mit diesen Entscheidungen und wir haben auch eine Menge Hilfen zur Verfügung gestellt bekommen. Wir können zum Beispiel in der Bibel nachforschen, was wird noch zu diesem Thema gesagt. Gibt es vielleicht eine Person, der es ähnlich erging wie mir? Kann ja durchaus sein, auch in diesen heutigen Zeiten. Und daran können wir uns dann orientieren. Oder wenn wir denken, wie werden denn jetzt andere Personen von dieser Entscheidung, die ich jetzt treffe, beeinflusst? Könnte es sein, dass jemand davon Schaden nimmt? Könnte es vielleicht sein, dass ich davon Schaden nehme, gerade im Hinblick auf unser Verhältnis zu Jehova Gott? Wenn wir darüber nachdenken und auch darauf achten, wie unser Gewissen dann reagiert und dann auch darauf hören und entsprechend handeln, dann gehen wir in die richtige Richtung und vertiefen dadurch ganz automatisch auch unser Verhältnis zu Jehova Gott. Und das ist ja auch genau der Gedanke, worum es geht. Ne? Vertiefe dein Verhältnis zu Gott mit unserem Gewissen zum Beispiel. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir können auch berücksichtigen, wie Jehova Gott die Dinge betrachten würde, wenn wir jetzt etwas tun. Wir haben ja vorhin gelesen, 1. Mose 1, Vers 27, wir sind in seinem Bilde erschaffen. Das heißt, wir können genauso wie er eine Situation beurteilen, begutachten und empfinden dann auch genauso wie er in gewissen Situationen. Und dann werden wir unsere Grundsätze und unser Herz offenbar werden lassen, was wollen wir wirklich? Wollen wir wirklich ein tiefes Verhältnis zu Jehova Gott haben oder nicht? Das ist genau der Punkt, worum es da ankommt. Jetzt gehen wir von dem Punkt des Gewissens mal so ein bisschen weg und beschäftigen uns mit dem zweiten großen, wichtigen Punkt. Wir hatten gesagt, christliche Reife wäre das. Auch hier wieder ein Sprichwort: Reif ist, wer auf sich selbst nicht mehr hereinfällt. Ja, geht auch so ein bisschen einher mit dem Gewissen, worüber wir gerade geredet haben. Nun, normalerweise, wenn wir jetzt jemanden fragen würden, was ist denn eine reife Person? Naja, so in der Welt würde es vielleicht heißen, ja klar, der ist auf jeden Fall schon erwachsen, steht fest im Leben mit beiden Beinen, ist also körperlich auch reif. Das würde vielleicht ein Mensch unter reif verstehen. Aber im geistigen Sinne ist es etwas ganz anderes. Da kommt es nicht unbedingt darauf an, wie groß man schon ist oder dass man schon erwachsen ist. Denn dieses Wachstum, was wir so verstehen würden, ist ja etwas, was ganz automatisch vor sich geht. Wohingegen die geistige Reife, die geistige christliche Reife, die muss man sich erstmal aneignen. Da muss man sich viel Zeit für nehmen. Das kostet auch sehr viel Mühe. Und dieses christliche Heranreifen berührt auch automatisch wieder unser Verhältnis zu Jehova Gott. Wir möchten mal anhand der Bibel uns anschauen, woran wir eine geistige Unreife erkennen könnten, gemäß 1. Korinther Kapitel 3. 1. Korinther Kapitel 3. Und dort lesen wir mal die ersten vier Verse. Und so konnte ich, Brüder, zu euch nicht wie zu Geistesmenschen reden, sondern wie zu fleischlichen Menschen, wie zu Unmündigen in Christus. Ich nährte euch mit Milch, nicht mit etwas zum Essen, denn ihr wart noch nicht stark genug. Ja, ihr seid auch jetzt nicht stark genug, denn ihr seid noch fleischlich. Denn solange es Eifersucht und Streit unter euch gibt, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt ihr nicht wie Menschen? Denn wenn einer sagt, ich gehöre dir zu Paulus, ein anderer aber sagt, ich zu Apollos, seid ihr da nicht einfach Menschen? Ja, diese geistige Reife ist der komplette Unterschied, das komplette Gegenteil zu einem fleischlichen Menschen. Ja, ein fleischlicher Mensch, der denkt nicht weit genug, der entscheidet kurzfristig, der ist ungeduldig, der nimmt die Speise nicht in sich auf. Und das ist im Gegensatz zu einem christlich reifen Menschen komplett anders. Wir wollen das mal in einem biblischen Vergleich heranziehen, und zwar in Hebräer Kapitel 5. Auch das möchten wir mal gemeinsam aufschlagen. Hebräer Kapitel 5, dort lesen wir dann ab Vers 11. Hebräer Kapitel 5 ab Vers 11 und lesen dann bis Kapitel 6 Vers 2. Hebräer Kapitel 5 Vers 11, dort heißt es: Über ihn haben wir viel zu sagen und es ist schwer zu erklären, da ihr am Gehör stumpf geworden seid. Denn in der Tat, obwohl ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, benötigt ihr wieder jemand, der euch von Anfang an die elementaren Dinge der heiligen Aussprüche Gottes lehrt. Und ihr seid solche geworden, die Milch benötigen, nicht feste Speise. Denn jeder, der Milch zu sich nimmt, ist unbewandert im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber gehört reifen Menschen, denen, die ihr Wahrnehmungsvermögen durch Gebrauch geübt haben, zur Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht. Darum lasst uns nun, da wir die Grundlehre über den Christus hinter uns gelassen haben, zur Reife vorandrängen, indem wir nicht wieder einen Grund legen, nämlich Reue über tote Werke und Glauben gegenüber Gott, die Lehre über Taufen und Hände auflegen, Auferstehung von den Toten und ewiges Gericht. Ja, könnte es vielleicht sein, dass wir nicht die feste Speise in uns aufnehmen, sondern dass wir wieder mit den elementaren Dingen anfangen? Grundsätzlich werden wir ja alle gleich belehrt. Wir studieren dieselben Wachtumartikel, wir lesen dieselben Publikationen, wir besuchen dieselben Zusammenkünfte. In den Zusammenkünften wird weltweit das Gleiche gelehrt. Ja, wie kann es denn sein, dass wir nicht die feste Speise in uns aufnehmen? Nun, auch hier sehen wir wieder den Unterschied zwischen einem geistig reifen und einem fleischlichen Menschen. Denn ein geistig reifer Mensch, der nimmt die ganze Wahrheit, die er durch diese Mittel, die wir gerade gehört haben, auch wirklich an und wendet sie auch in seinem Leben an. Und das tut ein fleischlicher Mensch nicht. So ein geistig reifer Mensch, der lässt sich auch von diesen biblischen Grundsätzen leiten und sucht nicht so unbedingt die Grauzone, so nach dem Motto, naja, den Grundsatz könnte man ja auch etwas lockerer sehen. Nein, ein geistig reifer Mensch nimmt die feste Speise in sich auf. Und auch ein sehr wichtiger Punkt, der auch ein bisschen einhergeht mit dem Punkt, den wir vorher besprochen haben, das Gewissen. Ein geistig reifer Mensch hört auf sein Gewissen. auch wenn es vielleicht schwer fällt, wenn es vielleicht ein Opfer bedeutet oder eine Entbehrung. Und wir alle wissen ganz genau, wie schwer es ist, auf sein Gewissen zu hören, wenn es einen den richtigen Weg vorzeigt. Es ist nicht so, dass wir das mit Leichtigkeit tun können, sondern oh, dann mache ich das so, wie das Gewissen das sagt. Nein, das ist wirklich eine schwere Entscheidung, die wir da treffen müssen. Und der geistig reife Mensch, der tut das. Wir sehen also, auch wenn wir dieselbe Belehrung hier in der Zusammenkunft erhalten oder auch durch die Publikationen, reagieren doch einige unterschiedlich. Jemand reagiert so und der andere wiederum ganz anders. Das liegt halt eben daran, dass auch viele Brüder einfach einen unterschiedlichen Reifegrad haben. Viele haben vielleicht gerade erst angefangen, diesen Weg zu gehen. Viele gehen ihn schon sehr viele Jahre. Manch einer ist in der Wahrheit groß geworden, ein anderer wiederum nicht. Also wir alle haben einen unterschiedlichen Reifegrad. Was uns aber nicht heißen soll, dass wir jetzt automatisch sagen, naja, der ist jetzt unreif, weil er vielleicht diese oder eine andere Eigenschaft nicht ganz so hinbekommt, wie wir vielleicht oder ein anderer Bruder. Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, Großzügigkeit, Gastfreundschaft. Ja, es mag sein, der eine, der macht das total toll, der ist da so ein richtiges Vorbild drin und macht das super. Und der andere wiederum macht das vielleicht nicht so, obwohl das könnte. Muss an dieser Eigenschaft vielleicht noch arbeiten. Ja, ist er deswegen jetzt ein geistig unreifer Mensch? Natürlich nicht. Dafür ist der vielleicht wiederum geduldiger oder sanfter. Und da können wir schon erkennen, dass jeder von uns einfach unterschiedliche Fähigkeiten und Eigenschaften hat und jeder seinen eigenen Teil zu dieser Erbauung in unserer christlichen Gemeinschaft beiträgt. Aber nichtsdestotrotz kann es durchaus sein, selbst wenn wir ein richtig reifer Christ sind und auch schon richtig Fortschritte gemacht haben und seit Jahren fest unser Verhältnis zu Jehova bewahrt haben, dass wir vielleicht doch mal eine falsche Entscheidung treffen oder diese geistige Reife nicht unbedingt erkennen lassen. Wir wollen uns mal ein Beispiel anschauen, und zwar in Galater Kapitel 2. Dort geht es um den Petrus. Galater Kapitel 2. Und auch hier wird eine nicht ganz so christlich reife Entscheidung getroffen. Und wir würden ja denken, naja, der Petrus, der war ja eigentlich doch ein ziemlich reifer Bruder. Also dass sowas einem solchen passieren kann, zeigt uns natürlich dann wiederum auch, dass wir auch nicht gefeit sind. Galater 2, wir lesen die Verse 11 bis 14. Als Kephas jedoch nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er verurteilt dastand. Denn bevor einige von Jakobus gekommen waren, aß er gewöhnlich mit Leuten von den Nationen. Aber als sie eintrafen, schickte er sich an, sich zurückzuziehen und sich abzusondern aus Furcht vor denen aus der Gruppe der Beschnittenen. Auch die übrigen Juden schlossen sich ihm in seiner Verstellung an, sodass sogar Barnabas durch ihre Verstellung mitgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg gemäß der Wahrheit der guten Botschaft wandelten, sagte ich vor ihnen allen zu Kephas: Wenn du, obwohl du ein Jude bist, so lebst wie die Nationen und nicht wie Juden, wie kommt es, dass du Leute von den Nationen nötigst, gemäß jüdischem Brauch zu leben? Auf den ersten Blick ist nicht ganz so einfach zu verstehen, wo jetzt hier das Problem lag. Nun, bei dieser Gelegenheit spielte so eine gewisse Angst. Angst davor, wie andere Menschen mich sehen. Der Umgang mit Nichtjuden war ihm nämlich unangenehm. Und das, obwohl er eigentlich gewusst hat, dass Jehova das gut heißt, dass alle aus allen Nationen die Menschen zu Jehova Gott kommen sollten. Und da hat er sich so ein bisschen, ja, durch Gruppenzwang in die falsche Richtung drängen lassen und hat sogar andere beeinflusst. Also nicht nur sich selbst dieser Einstellung unterworfen, sondern andere auch dazu gebracht, dass sie genauso empfinden. Und ja, wenn das einem reifen Christen passieren kann, wie es hier gezeigt wird, dann sind wir natürlich davor auch nicht geschützt. Paulus hat ihn zurechtgewiesen und es ging trotzdem dann weiter und er diente auch weiterhin als reifer Christ, ganz klar. Aber wir sehen einfach, wie wichtig es ist, dass wir auf unsere christliche Reife achten müssen, auch dann, wenn wir schon weit fortgeschritten sind. Und diese Reife wiederum, wenn wir jetzt wieder an unser Thema denken, vertiefe dein Verhältnis zu Gott, die trägt dazu bei, dass dieses Verhältnis immer enger wird. Und da sind wir schon bei dem Gedanken, der uns jetzt noch die letzten Minuten begleiten soll. Wie können wir unser Verhältnis zu Jehova weiter vertiefen, obwohl wir vielleicht schon ein enges Verhältnis zu ihm haben? Nun, eine christliche Reife und ein geschultes Gewissen sind noch lange nicht das Ende. Wenn wir jetzt an Timotheus zum Beispiel denken, da hat Paulus ihm den Ratschlag gegeben in 1. Timotheus 4, Vers 5, dass sein Fortschritt weiterhin offenbar werden sollte. also immer weiter in die richtige Richtung zu gehen. Wie konnte er es schaffen, das weiter zu vertiefen? Nun, denken wir wieder an 1. Mose 1, Vers 27. Wir sind in Gottes Bilde erschaffen. Und die Eigenschaften, die wir widerspiegeln können, die wir trotz unserer Unvollkommenheit nicht immer ganz so widerspiegeln, wie wir es vielleicht gerne wollen, können wir immer weiter vertiefen und immer weiter in unserem Leben drängen lassen, indem wir jeden Bereich, in dem wir uns befinden, diese Eigenschaften von Jehova Gott widerspiegeln. Das kann im Alltag sein, das kann aber auch hier in unserer Zusammenkunft sein, in unserer Mitte oder auch im Predigtdienst. Überall dort können wir die Eigenschaften Jehovas immer besser nachahmen und vertiefen. Wir können auch immer noch weiter an Erkenntnis zunehmen, denn Publikationen gibt es ja neue genug und auch immer wieder besser. Auch der Sklave verbessert sich immer stetig weiter. Denken wir zum Beispiel an das Versammlungsbibelstudium mit dem Buch über die Apostelgeschichte. Also Wahnsinn, das kann man so richtig schön in sich aufsaugen. Das ist auch Stoff, den man vorher in dieser Form so noch nicht studieren konnte. Und auch dort können wir wieder an Erkenntnis zunehmen und auch Fortschritte machen. Und wenn wir so diese Dinge betrachten, die Eigenschaften und auch unser persönliches Studium, dann werden wir wieder ein noch tieferes Verhältnis zu Jehova Gott haben. Ja, wird es denn irgendwann zu Ende sein mit diesem Weg? Werden wir irgendwann mit Jehova so eng befreundet sein, dass wir gar keine Fortschritte mehr machen können? Vorhin haben wir ja gehört, Psalm 145, Vers 3, Gott ist unerforschlich. Und er hat eine schier unvorstellbare Größe und Macht. Also da irgendwann mal sagen zu können, ich bin fertig mit diesem Verhältnis, das kann gar nicht sein. Selbst wenn wir mal jetzt an Jesus Christus denken. Jesus Christus und Jehova Gott haben das engste Verhältnis überhaupt. Aber auch dieses Verhältnis geht stetig weiter. Es wird stetig enger. Und das ist doch etwas Schönes, was für uns auch eine gute Ermunterung ist, dass Jehova uns diese Möglichkeit gibt, auf sehr lange Sicht, auf ewige Sicht, ein Verhältnis zu ihm stets zu vertiefen. Ja, wenn wir auch so daran denken, dass diese Möglichkeit und diese Einladung ja an jeden Menschen ergeht, dass Jehova keine Einschränkungen macht, egal ob arm oder reich, jung oder alt, das spielt für Jehova gar keine Rolle. Er möchte zu jedem einzelnen Menschen so ein enges, tiefes Verhältnis aufbauen. Entscheiden wir uns daher von uns aus, diese Einladung anzunehmen und ein wirklicher Freund Jehovas zu werden, zu bleiben und auch stets unser Verhältnis weiter zu ihm zu vertiefen. Wir haben ja am Eingang 2. Korinther Kapitel 6, Vers 18 gelesen. Wir wollen diesen Vers nochmal aufschlagen und wollen mal lesen, was eigentlich in den Versen davor steht. 2. Korinther Kapitel 6. Und dort lesen wir dann die Verse 14, 17 und 18. 2. Korinther 6, 14, 17 und 18. Lasst euch nicht in ein ungleiches Joch mit Ungläubigen spannen, denn welche Gemeinschaft besteht zwischen Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Teilhaberschaft hat Licht mit Finsternis? Und die Verse 17 und 18. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht Jehova, und hört auf, das Unreine anzurühren, und ich will euch aufnehmen. Und ich werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht Jehova, der Allmächtige. Ja, Jehova Gott wird der beste Freund sein, für den wir uns jemals entschieden haben werden. Wie endete noch das Gedicht, der letzte Satz? Und diese Freundschaft zeigt nach Jahren, dass damals hat man gut gewählt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Bruder Neumann, dass du uns mit diesem Vortrag gedient hast und wir auch über unser persönliches Verhältnis zu Jehova nachdenken können auf dieser Basis. Vielen Dank. Ja, dann möchten wir noch zum Vortrag nächste Woche einladen. Da werden wir die Frage beantworten bekommen, wie wirst du dich entscheiden nächste Woche wieder um 10 Uhr hier in diesem Saal. Ja, dann ist die Zusammenkunft für heute auch schon wieder zum Abschluss gekommen. möchten wir noch ein Lied singen, und zwar das Lied Nummer 49.